Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir machen, dazu passt eigentlich, dass das Mikro nicht läuft, noch einen Moment Stille. Und das Jahr ist jetzt 10 Monate alt, 9 Monate alt und ein bisschen. Aber überleg einfach mal, was in diesem Jahr an Gutem in dein Leben gekommen ist. Vielleicht ein Mensch, der geboren wurde oder den du kennengelernt hast oder neues Auto in deiner Garage oder nur die Dusche heute Morgen oder ein Urlaub oder versuch mal, das in den Blick zu bekommen, was dieses Jahr klein oder groß Gutes gebracht hat. Und wenn du magst, sag im Stillen Gott Danke dafür. Erntedank. Ich nehme an, die wenigsten von euch sind Landwirte und wissen deswegen so ganz richtig aus echter eigener Erfahrung, was Ernte ist. Manche von euch haben einen Garten, so mit Beeten und vielleicht dem einen oder anderen Obstbaum drin, so wie ich. Manche von euch wissen auch offensichtlich, wie man, was man tun muss, damit dort was wächst. Das weiß ich nicht so gut, deswegen bin ich nicht so richtig zufrieden bei uns. Das Einzige, was bei uns in Überfluss wächst, sind Pflaumen, aber ich mag keine Pflaumen. Auf jeden Fall, also jetzt mal, wenn du so richtiger Hobbygärtner bist, dann mag dir das noch näher sein. Aber sonst kommen unsere Lebensmittel, meine, in der Hauptsache außer den Pflaumen und Zucchini ist auch noch gewachsen, ohne dass man was tun muss. Kommen aus, ja, meine tatsächlich von Aldi. Also zur Hauptsache daher. So. Ich sehe sie also nicht wachsen, ich ernte sie nicht. Ich vergesse, dass man zu manchen Jahreszeiten manche Produkte nicht bekommen kann. Oder ich wundere mich gar nicht darüber, dass man sie heute doch bekommen kann. Erdbeeren im Oktober oder was. Ich weiß nicht, ob man die kriegen kann. Also, jedenfalls, im Herbst einen Dankgottesdienst feiern, anlässlich der Ernte, das passt eigentlich gar nicht so richtig zu unserem Lebensrhythmus, also zu dem, was uns eben im Herbst sowieso so richtig beschäftigt. Ja, die Ernte war wieder toll. Ne? Es erinnert uns eher daran, dass es diesen Rhythmus gibt, wenn wir Erntedank feiern. Wir müssen uns das sozusagen im Gottesdienst erstmal bewusst machen, dass das Reichtum ist. Lauter kleine Wunder. So. Wir müssen uns bewusst machen, dass es Leute gibt auf der Welt, die das nicht haben, die gar nicht, die manche dieser Früchte nicht kennen. Keine Ahnung haben, wie eine Erdbeere schmeckt oder fränkischer Wein oder Beck's Bier oder was da so ist. Es wird in meiner Predigt deswegen nicht so sehr jetzt um Früchte gehen. Das ist praktisch nur das Symbol für Ressourcen. Ich werde etwas über unsere Ressourcen sagen. Das ist ja mehr als nur die Lebensmittel. Das sind auch die Lebensmittel, aber das ist auch unser Geld, unser Besitz, unsere Bildung oder wenigstens die Chance auf Bildung. Die Informationen, die uns zugänglich sind. Manchmal frage ich mich, wie bei diesen, wenn im Radio so Fragen gestellt werden, wo man anrufen kann, wenn man die Antwort weiß. Ich frage mich immer, wie doof muss man sein? Ich muss es nur googeln, ich werde die Antwort sofort haben. Ich muss einfach der Erste sein, der das gemacht hat, oder wie funktioniert das da? Ich verstehe das immer nicht so richtig. Uns sind eigentlich alle Informationen zugänglich. Oder die Ressource Arbeit oder die Ressource Zeit. Es gibt viele Ressourcen außerhalb von Lebensmitteln. So, die will ich irgendwie, dass wir sie heute in den Blick kriegen und dass wir ein bisschen erkennen, wir sind alle mehr oder weniger reiche Leute. Im Vergleich mit anderen Menschen in anderen Ländern sind wir alle reich. Und ich weiß, dass es auch bei uns Armut gibt, so wie Martina das eben so beschrieben hat, ne? Aber viele von uns haben Ressourcen, die 100-mal, 1000-mal höher sind, als sie anderen zur Verfügung stehen oder jemals zur Verfügung stehen werden. Ich werde also über das reden, was wir haben und vor allem, was aus diesem Haben für eine Verpflichtung entsteht. Also der Gottesdienst war bis jetzt ziemlich kuschelig und ab jetzt wird das nicht mehr so sein. Es tut mir ein bisschen leid. Ich werde darüber reden, was unsere Ressourcen eigentlich mit Gott zu tun haben. Oh, heute muss ich eine Bibel mit hochnehmen. Die muss ich mal gerade holen. Moment. Denn heute gibt es ziemlich viel Bibeltext. Und der erste und der hauptsächliche steht in Jesaja 58 und der ist schon nicht mehr so freundlich. Jesaja 58, 1 bis 14. Der Herr sagt, rufe so laut du kannst. Damit meint er Jesaja, ne? Der das schreibt oder spricht. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nah bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht. Darauf sage ich der Herr, seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in Sack und Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell, eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Der Herr sagt, achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder durch irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen, eurem Stammvater Jakob gegeben habe. Das hat der Herr gesagt. So, immer mal wieder betonen wir in den letzten Monaten, wenn man eine Bibel hier vorne hat, hat man so wenig Platz. Das betonen wir nicht. Immer mal wieder betonen wir in den letzten Monaten, dass die Kirche einen Auftrag hat, dass die CC einen Auftrag in dieser Stadt hat. Dass der Auftrag nicht lautet, feiert Gottesdienste und verteilt spirituelle Bonbons an Leute, die das brauchen, sondern dass die Kirche, unsere Kirche, einen Auftrag hat, etwas zu verändern im Leben von Menschen, im sozialen Gefüge einer Stadt, in den Problemen einer Stadt, Lebensumstände zu verbessern, einer Stadt zu dienen, Nöten zu begegnen. Durch die Ressourcen, die wir haben. Oder anders gesagt, es geht heute um das Thema soziale Gerechtigkeit. Denn die Ressourcen sind nicht gerecht verteilt. Sogar in unserer Stadt haben nicht alle genug zum Leben, haben nicht alle die gleichen Bildungschancen, haben nicht alle Arbeit, haben nicht alle Zukunft. haben nicht alle sozialen Halt. So. Also ich nehme das Thema Erntedank zum Anlass, mal über soziale Gerechtigkeit zu sprechen und diesen Text dazu heranzuziehen. Und es geht heute um drei Punkte. Das erste, was ist eigentlich die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit? Ich meine nicht die Bedeutung des Wortes, also den Sinn, sondern die Wichtigkeit. Warum ist das so immens bedeutend, soziale Gerechtigkeit aus Gottes Sicht? Das zweite ist dann der Sinn von sozialer Gerechtigkeit. Und das dritte ist, wie werden wir Menschen, die sie tun, die Gerechtigkeit? Also, die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit, mein erster Punkt, anhand dieses Textes hier. Der macht ja sehr, sehr deutlich, dieser Text, sehr krass deutlich, wie wichtig Gott soziale Gerechtigkeit ist. Am Anfang ist da die Rede von Leuten, die offensichtlich religiöse Sachen machen. Das Fasten ist da so als Hauptbeispiel, ne? Religiöse Sachen machen und die sich wundern, dass Gott irgendwie darauf nicht reagiert, nicht den Teil seiner Abmachung einhält irgendwie. Also da steht, sie fragen mich Tag und Tag, warum ich sie solche Wege führe. Solche Wege, da klingt irgendwie drin, das sind offensichtlich unangenehme Wege. Irgendwie passieren schlechte Dinge im Leben dieser Menschen. Sie sind nicht begeistert von Gott. Und sie klagen Gott an, weil sie doch fasten. Sie beten im Tempel. Sie feiern Gottesdienste. Sie tun so ihren religiösen Teil. Wahrscheinlich konnte man von diesen Leuten damals sagen, super, eure Frömmigkeit, vorbildlich, eure Worship-Sessions, eure Anbetungsgottesdienste, eure Lieder, eure Gebete, nehmt ihr sehr, sehr ernst, mit Leidenschaft, Daumen hoch. Ich schätze, man hätte auch von ihnen sagen können, eure Moral ist in Ordnung, ihr seid hochanständige Leute. So, aber Gott sagt, sie sind wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt. Das heißt, sie sind nicht so. Sie sind wie eins. Sie meinen, sie wären eins. Sie scheinen so, aber sie sind es nicht. Die Leute fragen, warum ist Gott uns nicht nah? Ne? Warum beantwortet er meine Gebete nicht? Wir tun doch von unserer Seite was Gute, jetzt übersetze ich es in unsere Zeit, was gute Christen eben tun. So, wir fasten sogar regelmäßig. Ich weiß nicht, wer das hier macht. Nicht schlecht, sie fasten sogar regelmäßig. Gottes Antwort sagt, okay, lasst mich mal erklären, was ich unter Fasten verstehe. Lass mich mal erklären, was ich unter Gottesdienst verstehe, was ich unter Anbetung verstehe. Glaubt ihr, das wäre in Sack und Asche durch die Gegend laufen, in den Kopf hängen lassen und sich schlecht fühlen? Er sagt, nein, was ich darunter verstehe, unter Anbetung, unter Gottesdienst, unter Fasten ist, löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten Freiheit, macht Unterdrückung ein Ende, nehmt Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose auf, kleidet die Nackten, helft denen, die Hilfe brauchen. Ihr habt die Ressourcen. Ich kann das jetzt nicht über jeden von euch sagen, was ihr an Ressourcen habt, aber Gott hat über diese Leute damals offensichtlich gesagt, ihr hättet die Ressourcen. Sorgt für soziale Gerechtigkeit. Es gibt einen Text, der ist noch viel krasser, den muss man einfach vorlesen, wo so deutlich wird, wie Gott die Nase voll hat von frommem Getue. Da schreibt er, was sagt Gott, was soll ich mit euren vielen Opfern? Die Schafböcke, die ihr für mich verbrennt, das Fett eurer Masttiere hab ich satt. Das Blut von Stieren, Lämmen, Böcken mag ich nicht. Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur meine Vorhöfe. Habe ich das verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer, ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert den Neumond und den Sabbat und andere Feste, ich kann sie nicht ausstehen. Solange ihr nicht von euren Verbrechen lasst, eure Neumond feiern und eure Feste hasse ich, sie sind mir lästig, ich kann sie nicht mehr ertragen. Wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf. Denn an euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch, macht Schluss mit eurem üblen Treiben. Hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die Gewalttätigen in Schranken. Helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Man muss sagen, dieser Text richtet sich an Leiter, an Verantwortungsträger im Volk. Den Vers, wo das drinsteht, habe ich weggelassen. Ich glaube, wir können es trotzdem auch irgendwie für uns hören. Hey, wo trifft uns das? Jesus hat auch so etwas in die Richtung gesagt, erschütternderweise. Matthäus 25, da malt er den Jüngern so das Bild des jüngsten Tags vor Augen. So, des Gerichtstags. Gott beurteilt Menschen, so, nach dem Leben und Und in diesem Bild ist das wie so eine Schlange, die von Leuten, die auf Jesus zugeht, und Jesus teilt sie ein in links und rechts. So. Ich sag's jetzt mal krass, Himmel und Hölle. Und dann beschreibt er denen, die rechts gehen müssen und sich wundern und sagen, ey, Moment, Gott, wir, Jesus, wir mochten dich, wir waren auf deiner Seite, wir haben an dich geglaubt, wir waren fromme Leute, wir waren gut. Warum gehen wir rechts? Und dann sagt er, ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann sahen wir dich denn jemals hungrig und durstig und wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Wir haben uns nicht um dich gekümmert. Und er wird sagen, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder einer meiner von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. So, wir betonen so oft, dass das, worauf es ankommt, eine Beziehung zu Gott ist. Das, was Menschen rettet, ist eine Liebesbeziehung zu Gott und nicht gute Taten. Nur wundert einen, dass Jesus das hier nicht sagt. Man könnte den Eindruck haben, boah, hier geht's doch nur um gute Taten, ne? Letztens haben wir eine Reihe über die Gnade gehabt, ne? 4-mal über Gnade. Also, es geht nicht darum, dass du etwas leistest und dann, ne? Sondern Gnade, es ist dir geschenkt. So, haben wir eine Reihe drüber gemacht, haben wir sehr betont. Und jetzt fragt man sich, wenn man das hier liest, wo ist das? Hier muss ich ja doch ein guter Mensch sein. Ich versuche das zu erklären. Jesus sagt, wenn ihr die Armen nicht liebt, dann liebt ihr mich gar nicht. Ja, es kommt auf eine Liebesbeziehung an, aber wenn ihr die Armen nicht liebt, liebt ihr mich nicht. Wenn ihr den Hungrigen nicht speist, die Nackten nicht kleidet, dann redet von Gottes Beziehung so viel ihr wollt, aber ihr habt gar keine. Ich sage jetzt mal so sehr, sehr krass. Ja? Ihr habt gar keine. Jedenfalls habt ihr nicht zu mir. Vielleicht habt ihr Religion oder Frömmigkeit, aber mehr nicht. Anders gesagt, die Art und Weise, wie ihr die Armen behandelt, wie ihr mit euren Ressourcen umgeht, sagt mir etwas darüber, mir, Jesus, wie ihr mit mir umgeht. Jesus identifiziert sich so sehr mit den Armen, dass er das so sagt. Ressourcen sozusagen teilen wäre ein untrügliches Zeichen für eine tatsächliche Beziehung zu Gott. Wenn du sagst, dass du Gott liebst und du tust nichts gegen Ungerechtigkeit, wo du sie vor Augen hast, dann liebst du Gott nicht. So deutlich sagt Jesus das hier im Grunde. Darum ist Gerechtigkeit so wichtig. Also sie ist das Symptom für Glauben oder für wahre Gottesbeziehung, für Gott, für Liebe zu Gott. So, sie ist das Symptom. Und das hinterfragt mich. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, würde Jesus uns sagen, dann wird Gerechtigkeit in deinem Leben wachsen. Vielleicht langsam, möglicherweise langsam, okay, aber sie wird wachsen. Versteht ihr, warum deswegen soziale Gerechtigkeit im Prinzip zum Kern des Evangeliums gehört? Das ist nicht so ein Beiwerk. Das ist nicht so eine auch noch eine nette, goldige Eigenart Gottes, dass er auch noch die Armen mag. So, sondern das gehört zum Kern. Egal, ob du Christ bist oder nicht, ob du das Christsein ablehnst oder nicht, dir müsste das klar sein. Also jedem müsste das klar sein. Egal, ob ich es ablehne oder nicht, ja, soziale Gerechtigkeit gehört zum Kern. Also wenn du Gott ablehnst, dann weißt du, was du ablehnst. Du lehnst einen Gott ab, der für die Armen ist. Und wenn du sagst, ich habe Jesus angenommen, weißt du, was du angenommen hast? Wen? Einen, der sagt, wenn du mich liebst, dann liebst du diese Menschen. Wenn sie dir egal sind, dann bin ich dir egal. Dann spar dir Gebete und das. So. Ich weiß, dass das krass ist. Ich werde auch die Predigt nicht ganz so aufhören, wie ich sie jetzt anfange. Es kommt noch was, was dich vielleicht wieder aufatmen lässt. Aber der zweite Schritt ist jetzt noch, warum? Warum gehört das so zusammen? Warum gehört tiefes Mitgefühl zu Menschen so nah zur Liebe zu Gott? Warum kann man nicht das eine stark haben und das andere ja auch ein bisschen? Das ist der Sinn von sozialer Gerechtigkeit. So, dafür müssen wir verstehen, was die Bibel eigentlich meint, wenn sie Gerechtigkeit sagt. Sie meint nämlich nicht das hundertprozentig das Gleiche, wie wir meinen, wenn wir Gerechtigkeit sagen. Hinter dem Wort Gerechtigkeit steht das biblische Verständnis, was im jüdischen Wort Shalom heißt. Leider gibt es keine gute Übersetzung für dieses Wort. Wir übersetzen das in den Bibeln immer mit Frieden, aber Frieden ist ein ganz schwacher Abklatsch von dem, was ein Jude meint, wenn er Shalom sagt. Shalom wäre der Traum einer tatsächlich gesunden Gesellschaft, wo die einzelnen Elemente dieser Gesellschaft, die Glieder dieser Gesellschaft in Harmonie zusammenleben und eins vom anderen abhängig ist. Jedes sich in diese Gesellschaft investiert und jedes dadurch lebt. So, ein Netzwerk von gesunden Abhängigkeiten und Vernetzungen. Und darum kann sich das Ganze entfalten. Man kann, ein Bild für Shalom wäre ein Körper, der gesund ist. Also, wenn dein Körper, wenn jedes Körperteil in deinem Körper seine Aufgabe erfüllt und sich nicht abkapselt vom Rest und seine Aufgabe, ob sie wichtig oder nicht ist, einbringt, dann sagst du, das ist Gesundheit. Das ist Shalom des Körpers. Dir fehlt nichts. So. Sobald ein Organ ausfällt, zerbricht die ganze Harmonie in diesem Gefüge. Oder sobald ein Organ alle Kraft auf sich zieht, sich ausklingt, sobald etwas leidet, leidet der ganze Körper und du sagst, ich bin krank. Und es gibt eine Sache, die sich Tod nennt und die der totale Kollaps dieses Systems ist. Das wäre, also gesunder Körper wäre ein Bild für Shalom auf Gesellschaft bezogen oder ein gesundes Ökosystem. Genau, deswegen habe ich hier vorne diesen Baum mit diesen vernetzten Ästen da, ne? So ein Organismus, wo eins vom anderen abhängig ist. Also ein Baum ist jetzt nur ein Teil des Ökosystems, ne? Aber wo eins vom anderen lebt. Kleines und Großes gibt es da, Wichtiges und Unwichtiges, aber sobald etwas irgendwo kippt, gerät das ganze Ding aus den Fugen. So. Aber wenn es gesund ist, dann entstehen gesunde Früchte. So, Shalom wäre also der Traum eines gesunden Ökosystems auf Gesellschaft bezogen, wo jeder seine Ressourcen der Gemeinschaft zur Verfügung stellt, vernetzt ist, verwoben und wo dadurch jeder lebt. Das Ganze wächst. So, gesunder Organismus. Shalom ist sozusagen, wie die Dinge sein sollten. Shalom ist, wie die Dinge sein sollten. Nicht nur Frieden, das ist weniger. So, und wenn die Bibel Gerechtigkeit sagt, dann meint sie, wenn jemand Gerechtes tut, dann tut er etwas mit seinem Reichtum, seinen Ressourcen, seiner Zeit, seinem Geld und setzt es ein, um an einer Stelle, wo das Ökosystem krank ist, sich einzubringen, um es zu heilen. Das ist gerecht leben. Sich für Gerechtigkeit einsetzen. Sozusagen an einer Stelle, wo Shalom kaputt ist, mit seinen Ressourcen sich zu investieren und dort etwas zu ändern. Wo Leute abgeschnitten sind vom Ökosystem. Das wäre gerecht handeln. Also wir verstehen ja unter Gerechtigkeit eigentlich was anderes. Wir verstehen, gerecht ist, wenn jeder das bekommt, was er verdient hat. So, Gerechtigkeit ist sozusagen bei uns mehr mein individuelles Recht auf Freiheit von den Ansprüchen der Gruppe. Ne? Also ich habe ein Recht auf das, was mir gehört, und die anderen haben darauf keinen Anspruch. Und wenn ich meine Ressourcen, die mir gehören, investiere, dann ist das nicht gerecht. Dann ist das mildtätig. Dann kriege ich einen Orden vielleicht oder so. Aber wenn die Bibel Gerechtigkeit sagt, meint sie, das ist gerechtes Handeln. Jemand übernimmt nimmt persönliche Nachteile in Kauf, um sich zu investieren in die Gemeinschaft. So. Ein ungerechter Mensch wäre einer, der sagt, meine Ressourcen gehören mir, meine Dinge sind meine Dinge. Ein gerechter Mensch ist einer, der sagt, meine Angelegenheiten sind nicht mehr meine Angelegenheiten. Deine Angelegenheiten sind nicht nur deine, sondern auch meine. So. Das wäre also gerecht leben wäre sich involvieren. Sich investieren, das ist der Sinn von Gerechtigkeit. Shalom wiederherstellen. Im Rahmen, natürlich, im Rahmen meiner Möglichkeiten und Ressourcen, die klein sein mögen. Und wenn wir in der Bibel jedes Mal, wenn da gerecht steht oder Gerechtigkeit steht, wenn wir das dahinter denken, dann liest du ein anderes Buch. Okay, soziale Gerechtigkeit. Es gibt unheimlich viele Menschen auf diesem Planeten, die allein dadurch, dass sie am falschen Ort geboren werden, in die falsche Familie geboren werden, in die falsche soziale Schicht, in den falschen Stadtteil, was weiß ich, weil ihre Eltern Asylbewerber hier sind oder weil sie mit einer Behinderung auf die Welt kommen oder weil die Ehe ihrer Eltern zerstört ist und es zu Hause immer nur Stress gibt oder wie auch immer, die in eine Situation reingeboren werden, wo sie von Anfang an nicht die gleichen Chancen haben. Keine und nicht die gleichen Chancen auf gesunde Entwicklung, auf Glück, auf Zukunft. Das kann übrigens auch passieren, wenn jemand in eine stinkreiche Familie, das sieht nur anders aus. Ne? Aber da kannst du genauso sehen, meine Güte, der hat gar keine Chance, sich normal zu entwickeln. So, und Gott würde sagen, das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht, dass es so ist. Niemand würde von uns sagen, die Kinder sind schuld. Die kriegen nur, was sie verdient haben. Nein, wir sagen, wir spüren, das ist nicht gerecht. So, und Gott sagt hier, Leute, euer Gottesdienst sollte sein, dass ihr das drückende Joch, also die Strukturen, die solche Leute da reinpressen, dass ihr ihnen das wegnehmt. Ändert was an diesen erdrückenden Umständen, damit Shalom geschieht. Also eigentlich, wenn man es krass sagt, muss man sagen, Gott geht es hier um mehr als nur hilf mal jemandem, gebt ihm mal was anzuziehen. Also hilf mal jemandem das drückende Joch, das er hat, aufgrund seiner Benachteiligung, wenigstens nicht drunter zusammenzubrechen. Hilf ihm mal, es wenigstens halbwegs zu tragen, sondern eigentlich meint Gott noch mehr, zerbrecht dieses Joch. So. Welche Ressourcen hätten wir, um etwas zu ändern? Gar keine? Haben wir gar keine? Können wir überhaupt nichts machen? Gott hat mindestens den Leuten damals gesagt, oh doch, ihr könntet. Der Grund ist, ihr wollt nicht. Ihr liebt die Armen nicht. Sie sind euch im Grunde ein bisschen egal. Ihr seid euch die Nächsten. So, jetzt könnte ich fast wetten, dass 75% von euch sich jetzt irgendwie schuldig fühlen. Schlecht fühlen. Außer du hast irgendwie vorher schon abgeschaltet und gedacht, das lasse ich gar nicht an mich ran, was er da. Aber so eine Predigt wie heute, die braucht man ja auch nicht, ne? An einem Tag, der eh schon irgendwie, wo die Sonne nicht so richtig scheint und aber hier drin ist es nett und ich will nicht, dass du nach Hause gehst mit Schuldgefühlen. Wahrscheinlich sind wir schuldig. Ja. Also wahrscheinlich habe ich schon 1000 Mal Dinge nicht getan, die ich hätte tun können oder wo Gott sogar sagen würde, du hättest gemusst. Und du hast es nicht gesehen oder du warst wie auch immer. Wahrscheinlich sind wir schuldig. Ein bisschen fühlt man sich ja allein schon deswegen schuldig, dass man überhaupt in diesem Land lebt und deswegen so viele Chancen mehr hat und wie ein Stückchen, unsere Wirtschaft ein Stückchen von dem lebt, dass es anderen Ländern viel, viel schlechter geht. Wir stecken ja schon in diesem System drin, was uns irgendwie nicht frei sein lässt von Schuld. So. Nur, warum ich nicht will, dass du mit Schuldgefühlen heimgehst, Schuldgefühle ändern überhaupt nichts. Man gewöhnt sich daran. Und darum komme ich jetzt zum letzten Punkt. Was macht uns oder würde uns zu Menschen machen, die Gerechtigkeit leben? Niemals passiert das durch Schuldgefühle, glaube ich. Man könnte ja so denken, okay, offensichtlich haben wir Gott gegenüber noch nicht alle Dinge erfüllt. Die Liste, unsere Liste war zu kurz. Wir müssen da noch was dranhängen, nämlich für die Armen einsetzen. Wenn wir das tun, ne, von den Leuten damals hätte man ja sagen können, religiöses Leben, super. Moral ist bei euch auch toll. Jetzt nur noch, auch noch für Arme einsetzen, dann ändert sich die Sache. Ich lese mal Vers 8, ab Vers 8, da könnte man das meinen. Da steht so Sachen wie, wenn ihr das tut, dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran. Meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Ja, das kommt, glaube ich, nachher nochmal so. Irgendwie, wenn wir das noch tun, dann segnet uns Gott. So. So klingt das hier, finde ich. Und ich glaube, das ist Müll. Wenn wir diesen Text so verstanden haben, haben wir ihn genau missverstanden. Denn genau diese Einstellung kritisiert der ganze Text. Dass Menschen überlegen, okay, was muss ich tun, damit Gott mich segnet. Mich bessere Wege führt, meine Gebete erhört, mein Leben aufstrahlt. Letztlich wäre dann also das Gute tun wieder ein Grund, damit es mir besser geht. So, dann geht es bei Gerechtigkeit um mein Glück, um mich. Ich tue Gutes wegen mir. Vielleicht, weil ich in den Himmel kommen will oder was immer. So. Ich tue vielleicht Gutes aus Angst vor Strafe oder aus Aussicht auf Gewinn. So läuft das ja auch in unserer Welt. Diese beiden Dinge, die benutzt man, um Menschen irgendwie zu manipulieren, dass sie Gutes tun. Oder dass sie Böses lassen. Ne? Man droht Strafe an oder man lockt mit Gewinn. Die kleine Lisa, die beklaut ihre Schwester nicht, weil sie sonst geschimpft wird. Die Motivation ist Angst. Oder sie beklaut ihre Schwester nicht, weil Papa sagt, hey, so ein unehrliches Mädchen willst du doch nicht sein. Ich möchte dir vertrauen können. Du willst doch ein gutes Mädchen sein. Wenn du ehrlich und lieb bist und nicht lügst, dann bin ich stolz auf dich. So, die Aussicht auf Gewinn. Ja, ich mach das, weil dann hat Papa mich gern. So läuft es eigentlich im ganzen Leben irgendwie, dass wir aus diesen Gründen Gutes tun oder Schlechtes nicht tun. Das Problem ist nur, Angst oder Gewinn als Motivation. Und das, vielleicht hast, wenn man sich schuldig fühlt, ne, dann spielt Angst eine Rolle. Diese Motivation ist genau dieselbe Motivation, die uns Böses tun lässt. Aus Angst oder Hoffnung auf Gewinn tut man genauso böse wie schlechte Dinge. Ja, also Lisa, die kleine Lisa, die könnte aus Gewinnsucht auch klauen. Oder aus Angst ihre Eltern anlügen. Also sprich, hinter guten und hinter bösen Taten können genau dieselben Motive liegen. Deswegen sind diese Motive überhaupt nicht der richtige Grund, um Gutes zu tun. Letztlich sind es eigensüchtige Motive. Es geht wieder um mich. So. Und wir haben Gott völlig falsch verstanden, auch in diesem Text völlig falsch verstanden, wenn wir Gutes aus Eigensucht tun, um Gott vielleicht für uns zu gewinnen oder irgendwas. Oder aus Angst vor Strafe oder wie auch immer. Wir machen im Gegenteil noch nicht mal was besser. Wir machen die Welt schlimmer, wenn wir Gutes tun aus Eigensucht. Denn Angst und oder Gewinnhoffnung wird niemals aus Menschen bessere Menschen machen. Angst oder Gewinnhoffnung, Gewinnsucht, sind genau die Gründe, warum unsere Welt so aussieht, wie sie aussieht. Also eigentlich machen wir die Sache schlimmer als besser, wenn wir aus diesen Gründen versuchen, uns anzustrengen, Gutes zu tun. Deswegen will ich nicht, dass ihr mit Schuldgefühlen heimgeht. Aber wie wird man dann zu einem besseren, einem gerechteren Menschen? Was ändert uns von innen? Was bewegt uns zum Guten? So, jetzt kommt nicht unbedingt die Antwort, die ihr erwartet. Es ist Schönheit. Es ist Schönheit. Da oben erscheint mal ein Satz. Schönheit fängt deinen Blick ein, lässt dich von dir wegsehen, von deinem eigensüchtigen Blick. Rückt deine Umgebung, das, was um dich herum passiert, in dein Blickfeld und gewinnt deine Aufmerksamkeit. Ich weiß, ihr werdet noch nicht ganz verstehen, was ich damit meine. Ich meine die Erfahrung der Schönheit der Gerechtigkeit oder die Erfahrung von Schönheit der Gerechtigkeit, von der Schönheit von Gerechtigkeit, von Hilfe, von gelebter Liebe, die Schönheit, die du empfangen hast und die Schönheit, die entsteht, wenn du Gerechtigkeit weitergibst. Ich zeige euch einen Clip, dann versteht ihr, was ich meine mit diesen etwas merkwürdigen Worten. In diesem Clip geht es um einen jungen Mann. Na, ich glaube, er ist gar nicht mehr so jung. Sein Vater ist jedenfalls 65 oder sowas. Und dieser junge Mann ist von Geburt an schwerst behindert, kann sich kaum bewegen. Irgendwann merken seine Eltern, dass er kommunizieren kann über einen Rechner, über einen Computer und dass er intelligent ist. Jedenfalls eines Tages bittet dieser Vater über diesen Computer, dieser Sohn über seinen Computer seinen Vater, lauf mit mir einen Sponsorenlauf, so einen Benefizlauf, 5 Kilometer. Und der Vater packt ihn in so einen Wagen rein und schiebt ihn diese 5 Kilometer und sie machen mit bei diesem Rennen. Und danach sagt der Sohn ihm, das war das erste Mal, dass ich mich frei von meiner Begrenzung gefühlt habe. Und dann fängt der Vater an zu laufen mit diesem Sohn. Mittlerweile haben sie mehrere Ironmans gelaufen. Wie viele Marathons? Hunderte von Kilometern. Schaut euch einfach mal die Bilder an, die ihr dazu seht jetzt. Das meine ich mit Schönheit von gelebter Gerechtigkeit. So, das könnte man Shalom nennen. Der Vater sagt, ich bin der Körper und mein Sohn ist der Spirit, praktisch, der Geist. So. Sie nennen sich Team Hoyt. Hoyt ist der Nachname. So. Der Vater sagt, er kann nicht ohne mich laufen, aber ich kann auch nicht ohne ihn laufen. Das ist das, was ich meinte mit Abhängigkeit. Einer investiert sich in das Leben des anderen und das, was daraus entsteht, ist etwas Schönes. Hier investiert einer seine Ressourcen in einen anderen Menschen. So, und es ist so schön, dass man fast weinen muss. Also außer man ist sehr resistent gegenüber etwas, was ein bisschen kitschig wird. Die Amerikaner können das ja wunderbar, ne? So Bilder mit Musik unterlegen lassen. Diese Art von Liebe und Hingabe an einen anderen, von diesem Vater zu seinem Sohn, die geschieht nicht, weil er dafür etwas bekommen würde. Da tut einer nicht Gutes, weil er Angst vor irgendwas hätte, wenn er es nicht täte. Sondern es geschieht aus Liebe. Sie geschieht wegen dem anderen und nicht wegen mir. Und beide gewinnen dadurch. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott meint. Und diese Schönheit von Gerechtigkeit ist es, die uns verändert. Die Schönheit der Gerechtigkeit, wie Gott mit uns umgeht. Und die Schönheit der Gerechtigkeit, wenn wir mit anderen so umgehen. Du liebst und gibst und teilst, weil etwas Schönes entsteht. Und du liebst und teilst und gibst, weil du etwas Schönes erlebt hast. Weil du solche Liebe erfahren hast. Dieser Vater ist ein Bild für Gott, könnte man sagen, ja, für Jesus. Der Vater, der sich aufopfert für die, die er liebt, ohne Gewinnaussichten. So, das hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, dass wir ihn nicht beachten, wenn wir die Armen nicht beachten. Da gibt sich einer so hin, dass er sich aufopfert für die anderen. Identifiziert sich völlig mit den Nackten, mit den Armen, mit den Unterdrückten. Gott ist einer von uns geworden. So, geboren in einem Stall, als Obdachloser, 3 Jahre durch die Gegend gezogen. Sein Abschiedsessen, dafür muss er sich einen Raum ausleihen, weil er keinen hat. So, und am Schluss wird er gelyncht, beseitigt, wie tausende Menschen in dieser Welt täglich. Ungerechter Prozess und weg. So. Gott macht sich so zu einem Unterdrückten, zu einem Chancenlosen, zu einem Leidenden. Aufopfernde Liebe total, ohne dass man da was gewinnen kann. Und ich meine, wenn du die Schönheit dieses Gottes entdeckst, der so uns liebt, wie dieser Vater diesen Sohn da, die Schönheit des Wesens Gottes, das verändert dein Herz. Und dann geschieht das Gute, was du wiederum gibst, ja, aus der Liebe zu dieser Schönheit und aus einer Liebe zur Schönheit, die entsteht, wenn wir dasselbe für andere Menschen sind. Am Schluss dieses Textes steht ja noch was Merkwürdiges, nämlich diese Sache mit dem Sabbat. Ne? Wieder so ein Gebot. Haltet den Sabbat und so. Also den Sonntag. Feiert den Sonntag irgendwie. Man könnte das genauso wieder hören. Achte den Sabbat, tu geistliche religiöse Dinge, weil du musst. Weil Gott dich dann segnet. Aber man hat es dann überhaupt nicht verstanden. Hier steht, betrachte den Sabbat, also das Suchen nach Gott, das Zeitverbringen mit Gott, nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle deiner Freude sein. Also Gott, Gottes Schönheit, seine Liebe zu uns will eine Quelle von Freude sein, die uns dazu bringt, das weiterzugeben. Versteht ihr, Gott lieben sozusagen einfach nur wegen ihm, nur weil er so ist, wie er ist. Menschen lieben einfach nur, weil sie so sind, wie sie sind und weil sie es brauchen. Wegen ihrer Schönheit und wegen dem Schönen, was entstehen kann. Dann gebe ich einem Bettler 1 Euro und dann sehe ich in ihm Gott im Prinzip. Oder ich gebe ihm 1 Euro, weil ich in ihm Gott sehe. Jesus wird uns, glaube ich, mal ziemlich verwundert fragen und sagen, was, ihr habt mich nicht bemerkt? Macht ihr Witze? In jedem benachteiligten Menschen habt ihr mich gesehen. Warum habt ihr mich nicht gesehen? Wart ihr so beschäftigt mit euch? Darum bedeutet ein Menschen lieben, letztlich Gott lieben, um seiner Schönheit willen, um der Schönheit seiner Gerechtigkeit willen, die uns Leben gibt. So, und wo das geschieht, da geschieht etwas Wunderschönes und etwas, so wie hier in den Bildern, etwas Wertvolles an sich. Etwas Schönes an Gutes an sich. Und manchmal glaube ich, wenn Menschen sich zusammentun und ihre Kraft bündeln, und Kirche könnte das sein, dann könnte es vielleicht sogar gelingen, dass ein Joch zerbrochen wird. Dass Menschen nicht nur Gutes getan wird unter dem Joch, sondern dass ein Joch wirklich zerbrochen wird. Und dann würde Shalom entstehen. So, eigentlich bin ich am Ende. Ich muss nur noch eine Sache sagen. Letzte Woche war ich vorletzte war das, glaube ich, beim Joggen und ich habe eine Predigt gehört, die mich ziemlich angesprochen hat und von der ich dachte, die müsst ihr auch hören. Und heute habt ihr sie gehört. Also, das waren zwar meine Worte, aber das war die gleiche Predigt, der gleiche Inhalt, die gleiche Message, außer der Clip eines anderen. Ich sage euch nicht von wem. Wenn ihr im Googlen gut seid, wer weiß. So, das habe ich noch nie gemacht und das werde ich vielleicht auch nie mehr machen. Und nächstes Mal könnt ihr wieder sicher sein, dass es auf meinem Mist wächst, was ich sage. Aber es hat mich praktisch so überzeugt, dass ich dachte, das müsst ihr hören. Und wenn dir das gar nicht gepasst hat heute, dann bin ich schon schuld daran, weil ich fand es gut. Und wenn du es gut fandest heute, dann kann ich nichts dafür. Okay. Gleich. Gleich wird der Christoph ein Projekt vorstellen, für was dieses Geld hier geht, wenn ihr hiervon was kauft. Und das ist eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Shalom an einer kleinen Ecke dieser Welt herzustellen, mit einer kleinen Ressource, nämlich Geld.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.